Also vielen Dank, Herr Nübel, vielen Dank an die Leibniz-Gemeinschaft, mich hier einzuladen zu diesem spannenden Treffen, wie ich gehört habe, der Leibniz-Institute, die auf Infektionskrankheiten arbeiten. Ich habe mir überlegt, wie ich eine Überleitung zum Johannes hinkriege. Und da könnte ich natürlich sagen, Infektionskrankheiten, klar, ich mache was, er macht was, das ist unser gemeinsamer Nenner, zu einfach. Dann dachte ich, er guckt nach hinten, ich gucke nach vorne, Geschichte. Er guckt nach also zurück und ich schaue in Klimawandel, das ist ja im Wesentlichen eine Zukunft, auch zu einfach. Und dann habe ich mir überlegt, wir haben einen gemeinsamen Nenner, das ist der Neandertaler. Ich bin nämlich geboren 20 Kilometer entfernt vom Neandertal. Nicht, dass ich jetzt Gene unbedingt habe, das weiß ich nicht, den Test mache ich noch zu Weihnachten. Gute. Aber ich bin jedenfalls in der Volksschule immer hingedackelt mit der ganzen Klasse und wir haben den Schädel und den Fund gesehen und das war für mich sehr eindrucksvoll. Und jetzt sehe ich sozusagen meine Verwandten in ihrem Vortrag wieder. Wunderbar. Das ist jetzt mein Thema. Das ist ein sehr breites Thema. Ich will Sie jetzt nicht langweilen mit Klimawissenschaften. Wahrscheinlich wissen Sie da auch das Wesentliche. Und Infektionskrankheiten ist natürlich auch ein Riesenthema. Ich weiß, Sie sind oder nur ganz wenige von Ihnen sind irgendwie medizinisch vorgebildet. Trotzdem versuche ich da mal eine Geschichte draus zu machen, die auch nur halb so spannend ist wie die von meinem Vorredner. Drei Fragen will ich nachgehen heute. Und zwar ein bisschen, ich will nicht gleich mit den Infektionskrankheiten anfangen, mit der Tür ins Haus fallen, sondern erstmal fragen, warum muss man eigentlich Gesundheit im Rahmen des Klimawandels überhaupt durchdeklinieren? Was hat das für einen Sinn? Ist das jetzt einer von vielen Sektoren, so wie die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, alle werden irgendwie beeinflusst und jetzt ist auch die menschliche Gesundheit dran? Oder hat die vielleicht eine Schlüsselfunktion? Ja, das ist ja fast eine Suggestivfrage, Sie können sich die Antwort schon denken. Aber ich möchte es schon ein bisschen erläutern. Das zweite wäre, ja, was gibt es denn überhaupt an Evidenzlage, was für Krankheiten werden wie beeinflusst? Ist die Evidenzlage gut, ist sie schlecht und wie sieht das aus? Und dann natürlich, einer der Impakte sind dann schließlich die Infektionskrankheiten. Und da will ich jetzt nicht nur erzählen, was man so weiß, sondern auch, was man vielleicht tun kann, damit das nicht so ganz pessimistisch aufhört. Ich fange mit einer sehr bemerkenswerten Grafik an, wie ich finde. Und zwar hat das ein Kollege von mir, hat die Klimagrafik, das sind natürlich die vier Kurven da, hat die hinterlegt. Das erkläre ich gleich, was das ist. Schauen Sie sich erstmal, gucken Sie mal nicht auf die Bilder, obwohl die so schön sind. Schauen Sie einfach mal diese trockene Grafik an. Da sehen Sie natürlich aus dem Bericht des Weltklimarats, was sind die vier verschiedenen, sagen wir mal, schwere Grade des Klimawandels. Je höher, das ist die Temperatur, je schlimmer. Und meistens, wenn Sie jeweils was sehen über Klimawandel, hört das bei 2100 auf. Ganz schlecht, denn es geht weiter. Das ist ein Film. Und was wir in die Atmosphäre pusten, das bleibt dort für hunderte von Jahren und geht auch noch nach 2000. Selbst wenn wir uns das Rauchen oder das Emittieren abgewöhnen, bleibt das noch dort und entfaltet eine enorme Wirkungsmacht. Schauen Sie mal hier, das ist 4 Grad, das ist eigentlich das Business as usual, also wenn wir gar nichts machen, denken wir, das ist ja 4 Grad, naja, aber dass es in 2300 bei 8 Grad ist, da braucht man gar nicht drüber nachzudenken, ob das verkraftbar ist. Also wir sollten uns angewöhnen, den Film weiterlaufen zu lassen und nicht immer bei 2100 abzuschneiden. Nun sind wir nicht mehr da in diesem Alter und deshalb habe ich die Kinder dahin gebracht. Denn ich bin der Kinderarzt, wie ich gerade gehört habe oder woran ich erinnert wurde. Und ich habe 4 Kinder und deshalb ist das mein großes Anliegen. Nicht wir, sondern unsere Kinder werden das ausbaden. Und ich hatte eine Studentin, und die habe ich immer noch, das ist die Reißer aus Burkina Faso. Und ich habe diesen Vortrag mal gehalten auf dem, kann man unten nicht sehen, World Health Summit in Berlin. Und ich habe sie mit, es war eine Riesenveranstaltung, Plenarsaal vom Außenministerium. Und ich dachte, die musste ich ihr ranholen. Erstens ist sie unheimlich dynamisch und kommt gut rüber. Und zweitens erzählt sie eben die Geschichte, die sie mir erzählt hat. Guck mal, hier bin ich und da bin ich geboren, irgendwo so 1900, was weiß ich. Und das werde ich erleben. Das ist mein Vater. Der hat das Ganze in die Luft gepestet, diese ganzen aber eigentlich nicht er, sondern wir und unsere Vorfahren, nicht? Er ist ja auch aus Burkina Faso. Also das ist die Generation der, wenn wir so wollen, der Täter, der Verursacher. Und sie wird das bis hier verfolgen und dann wusste sie ja nicht, ob sie Kinder hat und wie die aussehen, hat sie dann irgendwelche Kinder genommen vom Internet und hat die Generation so weitergemacht. Das heißt, hier ist die Kette der Kinder und Kindeskinder, die das erleben und ausbaden werden, was wir hier anrichten. Und das ist ein wichtiger Gedanke, denn hier hat der Klimawandel plötzlich ein Gesicht und ist nicht nur eine Kurve, die nach oben geht, sondern wir wissen, wer. Und warum ist es so wichtig? Weil diese CO2-Persistenz jetzt mit der Kette der Generationen sehr gut in Zusammenhang gebracht werden kann. Ja? Das, was jetzt eben in der Atmosphäre ist und was noch da reinkommt, das bleibt eben da für hunderte von Jahren. Und das sind eben die Ketten von Generationen, die das betreffen wird. Und übrigens sehen Sie hier, wir denen das alles gar nicht jetzt im Einzelnen erklären, aber das sind halt die verschiedenen schlimmen Emissionsszenarien. Und selbst das Allergünstigste, das wäre, ist gar nicht mehr einzuhalten, das hat man, da sind alle von der Pariser Konferenz und dem IPCC-Report, das ist das Einzige, was unter einem Grad bleibt, oder 1,5 Grad, hier wäre 1,5, ja. Und wir sind im Augenblick auf dem Weg, wenn wir alle Verpflichtungen von allen Ländern zusammenzählen, kommen 3 Grad bis Ende des Jahrhunderts raus. Wir haben gerade einen neuen Bericht von diesem Weltklimarat, dass 1,5 eigentlich die Linie sein muss. Und wenn wir aber nur das umsetzen, was bisher so an vollmundigen, noch nicht mal verbindlichen Erklärungen der Länder gemacht wurde, dann sind wir bei 3 Grad. 3 Grad ist nicht aushaltbar, weder von der Biosphäre noch von der Menschheit. So, und hier sehen Sie eine Klimakonferenz, das war damals in Kopenhagen, Riesenauflauf, alle NGOs sind da, alle Regierungsdelegationen. Und ich würde mir wünschen, dass da an dem Bildschirm mal das Thema Gesundheit damals gestanden hätte. Heute ist es im Wesentlichen überall. Das hat einen großen Weg gemacht, das Thema Gesundheit. Und zwar nicht eben, weil es eines von vielen Sektoren ist, sondern weil es eine allgemeine Bedeutung hat. Und da komme ich jetzt drauf. Erstmal ist die Gesundheit ein Motivator. Ich werde gleich zeigen, dass von allen EU-Richtlinien zum Klimawandel seit der Rio, seit 1992, etwa die Hälfte durch Gesundheitsschutz begründet wird. Ja? Das zeigt also, die haben es eigentlich verstanden. Die Politiker, wenn sie mal was machen, dann berufen sie sich auf das, was die meisten Menschen eben umtreibt. Und das ist nicht der Eisbär und ist auch nicht irgendein Schutz der Welt oder der Schöpfung, sondern es ist eben doch die Gesundheit, die Politiker und auch Individuen, Bürger wie wir, motiviert, klimagerechter zu sein. Dann gibt es die berühmten Co-Benefits, das heißt, wenn ich was Gutes fürs Klima tue, Fahrrad fahre statt Auto, dann ist es auch gut für meinen Herz-Kreislauf und meine Fitness. Ich nehme ab und es hat also doppelte. Die Amerikaner nennen das natürlich Double Dividend, weil die ja immer eher so im finanztechnischen Jargon reden. Also das wäre ein Positivum. Alles, was grün ist, ist positiv und das ist ganz wichtig, dass man das Positive in diese Klimadebatte reinbringt und nicht immer diese Weltuntergangsszenarien. Die Gesundheitssysteme können bis zu einem gewissen Grad, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad und auch nicht überall und auch nicht bei allen Krankheiten und auch nicht bei allen Infektionskrankheiten, können schützen oder mindern, das nennt man im Klimajargon Adaptation. Im medizinischen Jargon würden wir das Therapie nennen, während wo die Klimaleute von Mitigation reden, Minderung, reden wir als Ärzte würden wir das unter Prävention, Vorbeugung bezeichnen. Okay, noch ein grünes? Ja. Es gibt auch Wissenschaft, die Evidenz erzeugt, wenn auch, wie ich gleich sagen werde, wir da nicht gut dastehen als Gesundheitswissenschaftler im Vergleich zu anderen Sektoren. Also das ist schon mal die positive Seite. Jetzt kommen die anderen. Ja? Nämlich die Warnung, dass oberhalb von 1,5 Grad es anfängt kritisch zu werden. Früher war die Linie bei 2 Grad, aber man hat gesehen, das ist noch zu weit. Und da mehr Evidenz zu erzeugen und immer wieder zu sagen, wenn das ist, dann ist diese Krankheit und dann passiert jenes, das ist eben ganz wichtig. Und das ist also sozusagen die Warnung, das sind die roten Dinge. Dann es gibt, das ist aus dem letzten Gesundheitskapitel im Weltklimarat, ich war dabei, haben wir die Botschaft gemacht, wir können euch nicht helfen. Wie damals in der Nukleardebatte. Wir können euch nicht helfen, wenn es über 2 Grad geht, dann braucht ihr gar nicht auf weiße Kittel zu schauen, dann geht es einfach nicht mehr. Und zwar auch in reichen Ländern. Also, das, was gut da war, können bis zu einem gewissen Grad, kann aber eine bestimmte Grenze, ist eine, die nicht mehr überschritten werden kann, auch durch Einsatz massivster Mittel nicht. Ein Ding, was immer sozusagen unter dem Radar flog, ist, dass der Gesundheitssektor selbst ein Emitter ist. Schätzen Sie mal, wie viel der Emissionen von USA auf den Gesundheitssektor zurückführen sind. Also der Flugverkehr macht 3%, Gesundheitssektor der USA für die USA zwischen 7% und 10%. Ja. Und das kann man natürlich sagen, ja, wir retten Menschen, da wird man doch wohl mal ein bisschen CO2 in die Luft jagen dürfen, aber das ist natürlich eine ganz grobe Karikatur. Man kann das auch tun und weniger imitieren. Und da ist der Health-Sektor irgendwie gar nicht kritisiert worden. Ja? Die Autoindustrie und Bauten und alles Mögliche, aber Zement, oh je. Aber der Gesundheitssektor ist eben auch ein Emitter. Und etwas, was die Weltbank und unsere Minister für ökonomische Entwicklung und so interessieren würde, ist, es gibt gesundheitsvermittelte Produktivitätsverluste. Nicht nur bei Bauern in Afrika oder so, wo es ohnehin schon heiß ist, sondern auch in Industriearbeitern, in Sweatshops, die heißen ja nicht umsonst so. Wenn es heißer wird, draußen, dann wird es auch heißer in nicht klimatisierten Fabrikanlagen und dann wird die Produktion fallen. Also das ist das Tableau. Und das ist doch schon mal was. Deshalb meine ich, nicht weil ich jetzt von dem Sektor komme, sondern weil ich wirklich sehe, was für eine Wirkungsmacht es entfalten kann, wenn man diese ganze Klimapolitik unter dem Gesundheitsaspekt dekliniert. Das sind seit 1992, seit Rio, haben wir geguckt, alle Publikationen, Entschuldigung, alle EU-Regulationen, die Publikationen haben wir uns auch angeguckt, aber das ist eine andere Geschichte, die zum Thema Klima. Regulation, da gibt es verschiedene Stufen, Regulation, Legislation und so weiter, will ich Sie nicht mit langweilen. Man sieht es ein bisschen schlecht, aber Sie sehen, das sind alle, Sie sehen, wie das hochgeht. Hier war Rio, ja, das dümpelte so bei Null. Und das Grüne sind alle und das Blaue sind die auf Gesundheit sich beziehen. Wir haben die dann sogar gelesen und haben dann Textanalysen gemacht. Und es ist in der Tat so, dass das immer in der Präambel in diesen Fällen gesagt, um die Gesundheit zu schützen, machen wir dies und jenes. Und das beflügelt uns. Dasselbe machen wir jetzt gesagt für 99 Länder. So ein bisschen ähnlich dem Vorgehen. Man hat so ein Thema, dann guckt man mal, was macht die EU, dann geht man in andere Länder und dann, wir haben im Prinzip genau dasselbe. Ja, also die Politiker benutzen Gott sei Dank das Gesundheitsargument, um die Gesetzgebung zu begründen. So, und jetzt kommt eine kurze Exkurs, Klimawandel, jeder weiß, da gibt es die Emissionen, aber Klimawandel ist nicht ein Ding, das hat mindestens 6 Facetten und jeder hat wieder eine eigene Auswirkung auf Gesundheit. Temperatur weiß jeder, deshalb gibt man auch den Begriff Global Warming, was aber nicht dasselbe ist. Ne? Dann werden die Ozeane höher, saurer und wärmer, alles schlecht für die Fische, für die Korallen, für die Ernährung. Es gibt Regen, also Niederschlagsunregelmäßigkeiten. Man kann nicht sagen, es wird trockener. In manchen Gegenden wird es zu viel, in anderen wird es zu wenig. Dummerweise die zu viel schon haben, die kriegen meistens auch noch mehr und die ohnehin schon an Trockenheit leiden, die kriegen dann auch noch weniger. Also das ist ganz wichtig für die Infektionskrankheiten. Also die Temperaturen und die Regenfälle sind eigentlich die wichtigsten. Sea Level Rise. Sie können sich vorstellen, wie viele Strände weg sind, wenn der Meeresspiegel um 1 Meter steigt. Aber das ist jetzt nur eine reine touristische Folge. Extreme Wetterereignisse sind auch wichtig. Überflutungen, zum Beispiel Süßwasserüberflutungen, sind natürlich Nährböden für Insekten, für Arthropoden, für Mücken. Und dann kommt die ganze Palette der Klima-, der gesundheitsrelevanten, kurzlebigen Klimapollutants. Das habe ich jetzt versucht, etwas umständlich zu übersetzen, aber das sind zum Beispiel die ganzen Feinstäube, da ist NOx dabei und so weiter. Okay, das haben wir jetzt gesehen. Jetzt kommen unten die, das ist jetzt nicht mehr das IPCC, das ist schon 2015 zum Klimatreffen in Paris, hat das Lancet, eine der renommiertesten Zeitungen in unserem Bereich, hat einen riesen Sonderband gemacht, also mindestens 40 Seiten, und hat alles durchdekliniert, was es so an Literatur gibt und wie diese Dinge zustande kommen. Und dann kommen also unten Unterernährung, eines der wichtigsten, Durchfall, auch eine Infektionskrankheit, wenn man so will, kardiovaskuläre Folgen, Respiratory Disease, das passt eigentlich nicht, warum sie das da reingebracht haben, das übergehen wir mal. Und dann kommen eben die Vector-Borne Disease, das sind die von Insekten übertragenen Krankheiten, die natürlich besonders klimasensibel sind, weil die Insekten keine Klimaregulation, keine Wärmeregulation haben. Die sind so warm wie die Luft. Und deshalb reagieren die, wenn es auch nur ein Grad wärmer wird, werden die ganz in ihrem Verhalten, ihrem Stechverhalten und auch in ihrem Reproduktionsverhalten beeinflusst. Mental Disorders. So, und jetzt kommt natürlich die Frage, wie kommen wir von A nach B? Und die Antwort ist ja ganz einfach. Es ist so ähnlich wie das Strickmuster und es ist auch eine vereinfachte Version. Ja? Ich will Ihnen jetzt nur mal sagen, jetzt gehen wir nochmal zu unseren vektorbezogenen Erkrankungen. Ja, okay. Da haben wir hier einen Pfeil, der ist hier ein bisschen amputiert, von der extremen Temperatur und von dem Erwärmen ohnehin. Ja? Das ist klar. Aber es gibt auch indirekte, und die meisten sind eigentlich indirekt, wenn Sie sich diesen Weg hier Altered Rainfall Pattern angucken, ja, dann geht das über die Biosphäre, ja, über die Vegetation und die Oberflächenwasseransammlung und so weiter, also indirekt. Und von dort geht es dann in einem Pfeil hier wieder her. Und das ist wirklich ein ziemlich kompliziertes Bild, das sollte Ihnen eigentlich nur zeigen, dass Klimawandel schon in sich, schon als Klimaphänomen, verschiedene Ausprägungen hat und dass die verschiedene große Gruppen von Krankheiten sozusagen verstärkt, wobei die Infektionskrankheiten nur eine sind. Ich will noch nicht mal sagen, die wichtigste. Ich würde mal meinen, die Unterernährung ist das Wichtigste, aber das hängt auch wiederum zusammen mit den Infektionskrankheiten. Egal. Als ob das nicht noch kompliziert genug wäre, gibt es natürlich eine Fülle von sozioökonomischen Variablen, die Gesundheit, wissen wir ja, als Public Health Leute immer schon beeinflusst haben und die jetzt auch wieder interagieren mit allen Faktoren, die jetzt vom Klimawandel. Klimawandel ist wie ein neuer Risikofaktor. Die Krankheiten waren alle schon da. Es gibt keine Klimakrankheit, die irgendwie blaue Punkte hat oder so, wo man sagen kann, du hast eine Klimakrankheit oder du hast eine Klimakrankheit, sondern es sind alle ein bisschen mehr oder im einen ganz viel mehr, im anderen wenig mehr von bestehenden Krankheiten. Etwa 100 Krankheiten sind klimasensibel, reagieren drauf. AIDS zum Beispiel, obwohl es auch Leute gibt, die sagen, ja, das kann man irgendwie über Migration und so, das ist, dann kommt das soziale Gefüge durcheinander und dann gibt es mehr AIDS. Aber es gibt Krankheiten, da wirklich ist nichts zu holen. Die haben keinen Bezug zum Klimawandel. Aber sehr viele haben eben. Und dann muss man denken, wer wird denn krank? Da haben wir alle dasselbe Risiko. Das ist, finde ich, eine sehr pfiffige Karte, natürlich nicht von mir, sondern von dem Herrn Pitcher. Der hat einfach mal den Globus genommen. Sie können das nicht sehen, hinten ist eigentlich eine Weltkarte. Also hier ist Amerika, ja, und hier ist der Äquator. Das ist eine Karte der Krankheitsbürde nach Breitengraden. Und was Sie natürlich sehen, was wir eigentlich immer schon wussten, aber so sieht man mal wirklich also extrem, das sind die groben Krankheitsgruppen, das sind die, woran die Leute entweder sterben oder mit den Krankheiten, mit denen sie leben müssen. Die fasst man zu einem Maß zusammen, das heißt Disability Adjusted Life hier, es ist ja auch egal. Jedenfalls, je länger die Säule, desto mehr Krankheitslast. Und das sind drei große Gruppen, Non-Communicable, das sind die ersten. Dann kommen die Communicable Diseases, ja, Infektionskrankheiten. Und Sie sehen schon mal, wie die Verteilung der Infektionskrankheiten auf der Welt ist. Und es wundert einen nicht, dass jetzt dort, wo besonders viele von den Krankheiten sind, und wenn jetzt auch nur 10% mehr kommt, ist die das Krankheitslast oder das Leid natürlich sozusagen verstärkt. Wenn nur wenig Krankheitslast da ist, wird auch der Klimawandel in absoluten Zahlen, selbst wenn er relativ viel ausmacht, nicht so viel mehr Krankheiten und Todesfälle erzeugen. Also das ist eine wichtige...
Tropical.
Hier ist die größte Konzentration der klimasensiblen Infektionskrankheiten. Das war ist ein Cartoon, also so eine Art Karikatur, die ich mal zusammengestellt habe. Wenn wir uns hier mal die Infektionskrankheiten ansehen, hier andere und hier wieder andere, dann haben die alle eine Grundhäufigkeit. Ja? Last, wir nennen das Burden of Disease. Eine Grundkrankheitslast, die ist jetzt hier blau. Einfach nur mal so. Ja, hat keinen Anspruch auf Proportionalität. Und dann kommt es also auf die verschiedenen langen Säulen, kommt ein roter Mehrbelastung drauf, die auch wieder unterschiedlich ist. Also wir haben ja erstmal eine unterschiedliche Grundbelastung und dann noch eine unterschiedliche relative und absolute Zunahme der Krankheitslast durch den Klimawandel. Übrigens, ich weiß, die Frage kommt, deshalb beantworte ich sie jetzt schon. Was ist denn mit den Krankheiten, die abnehmen? Was ist denn mit den Erkältungen und den Leuten, die jetzt an Kälte sterben? Die sterben jetzt nicht mehr an Kälte. Ist richtig, aber ist im Vergleich absolut vernachlässigbar. Also wir können davon ausgehen, für diesen Vortrag zumindest, dass Klimawandel meistens mit negativen Krankheitsfolgen und nicht schützend oder oft. So, und das ist auch eine interessante Karte. Das ist nämlich die Karte, wo die Wissenschaft hingeleuchtet hat. Nicht, woher der Forscher kommt, es kann durchaus einer von mir aus Harvard kommen und hier in Nigeria forschen. Es ist dort, wo nachgeschaut wurde, nicht wo der herkommt, der nachschaut. Ja. Und Sie sehen, es gibt da viele solche Inequity-Weltkarten. Und das ist natürlich eine fürchterliche Karte. Das heißt, gerade da, wo Sie vorhin gesehen haben, wo die meisten Impakte zu erwarten sind, ist am wenigsten Evidenz. Ein Skandal. Es gibt jetzt erst einen, und da muss ich mal der Leibniz-Gesellschaft eine Blume zuwerfen, den ersten Lehrstuhl für Klimawandel und Gesundheit in Potsdam Charité wird eingerichtet. Ja? Ich mache das ja als Hobby sozusagen. Ich bin Lehrstuhl, okay, mir kann keiner was haben. Ich kann mal was Neues anfangen. Das habe ich ja auch gemacht, aber letztlich ist das nicht verankert. Und jetzt haben wir den ersten in Europa für so ein Gebiet. Hier, schauen Sie, dann haben wir geguckt, ja, wenn Klimawandel eine Risikofaktor ist, wie ist denn da so die Publikationsdichte im Vergleich zu Rauchen und Luftverschmutzung oder zu dick sein? Das spricht für sich. Ja. Also das ist ganz schlimm, wie wenig Leute sich dafür interessieren, kann man jetzt lange darüber reden, warum. Und zwar sowohl aus den Klimawissenschaften, die meiden die Gesundheit, weil es zu kompliziert ist, hat mir der John Schellnhuber immer gesagt, das ist zu kompliziert, können wir nicht auch noch machen. Und die Gesundheit, die Epidemiologen und die Ärzte, die trauen sich da nicht ran, weil sie das für Voodoo halten. Ja. Also da gibt es keine Statistik, da gibt es keine Vertrauensintervalle, kein P-Value, da gibt es ja nur noch Modelle und irgendwelche Wahrscheinlichkeiten oder nicht. Das ist alles irgendwie zu unklar. Ja. Also insofern haben wir echt ein Problem der verschiedenen Communities. Und das Dumme, von diesen erbärmlichen Publikationsanteil sind auch noch über die Hälfte so Meinungs-Comments. Ich finde, man müsste mal mehr nachschauen oder das kann doch wohl nicht wahr sein oder irgendwelche nicht datengetriebenen Publikationen. Ja. Während bei den anderen sind es so immer noch viel, finde ich. Ja. Ich war ganz erstaunt, dass man so ungefähr 20% aller Artikel als Meinungsaufsätze bezeichnen kann. Gut, jetzt komme ich endlich zu den Infektionskrankheiten. Und da könnte ich jetzt lange Listen machen, das ist alles komische Namen und ich will es nur so grob zeigen. Das hat jetzt einen Hintergrund, den Sie gar nicht sehen, oder doch? Haben Sie das gemerkt? Okay. Der Hintergrund zeigt diese Krankheiten, also links, das ist komisch, das kommt auch irgendwie anders raus, links sind die im globalen Süden, Subtropen, Subtropen, rechts sind die bei uns. Sie sehen also zunächst mal, es gibt auch solche bei uns, die beeinflusst werden. Gehen wir gleich, kommen wir gleich zu. Und dann ist die Schattierung, sind solche, die von Insekten übertragen werden. Und wie ich Ihnen gesagt habe, andere aber auch von Mäusen, Johannes, ja, also machen nicht nur Pest, die machen auch zum Beispiel hier Hantavirus-Übertragung, und zwar in Skandinavien. Also nicht denken, da wo es da in Skandinavien, da wird ja wohl nichts zum Klimawandel und Infektionskrankheiten, von wegen. Die haben ganz viel mit, das ist die Zeckenenzephalitis. Alle, die Kinder haben oder alle, die nahe von Wäldern leben, die wissen, dass da viel los ist. Dann Lyme Disease ist auch alles klimasensibel. Tularemie kennt kaum einer, wird auch von Nagern übertragen. Und Sie sehen also, das wird auch von Nagern, aber von Nager- und Rattenurin bei Überschwemmungen. Ich will Sie wirklich nicht langweilen, das kann ich jetzt den ganzen Abend verbringen, aber dann würden Sie alle einschlafen, wie diese Krankheiten, warum die auf Klima reagieren. Aber die Hintergrundbelegung sollte Ihnen schon mal den Hinweis geben, das sind alles Krankheiten, die von Mücken übertragen werden. Da können Sie davon ausgehen, dass die auch zunehmen, denn die Mücken stechen wilder, so ähnlich wie der Floh, der da irgendwie am, wie hieß das Ding nochmal, irgendwas, einen Biofilm verschluckt hat und der dann wild wird. Also es gibt Studien, dass die Mücken, wenn es wärmer wird, häufiger stechen und noch viele andere Sachen machen, komme ich gleich zu. Also, das ist so ein bisschen die Liste. Übrigens, was nicht, falls immer kommen so Sensationsgeschichten, Malaria, Niederrhein und es gibt die Erreger, die Überträger gibt es. Es gibt die Überträger von Dengue, hat man bei uns im Müllcontainer gefunden, in Heidelberg. Ja. Also wenn Sie jetzt sensationell arbeiten wollten, was ich aber nicht will, würde man sagen, die warten nur darauf, infiziert zu werden und dann kommt das bei uns auch. Aber das ist wirklich absolute Angstmache. Da haben wir gute Gesundheitssysteme und Überwachungssysteme. Das wird bei uns kein Problem werden, aber das hier natürlich. Und ich gehe mal ein bisschen auf Malaria und Dengue ein. Sie können sich vorstellen, dass ich nicht alles abarbeiten kann, aber eine Formel wollte ich Ihnen doch nicht vorenthalten. Die kennen Sie natürlich alle. Das ist nicht die Einstein-Formel, sondern das ist die Formel, die zeigt, wann eine Krankheit sich epidemisch ausbreitet. Wenn Sie wollen, können Sie das in aller Ruhe mal studieren in den nächsten 5 Sekunden. Aber ist ja egal. Sie müssen nur wissen, dieser Bruch, wenn der größer als 1 ist, breitet sich die Krankheit aus. Und wenn der kleiner als 1 ist, geht sie zurück. Also konzentrieren wir uns doch einfach darauf, was oben steht und was unter dem Bruchstrich steht. Und das gehen wir jetzt mal durch. R ist Early Treatment. Das heißt, im guten Gesundheitssystem, wo jeder Malaria-Kranke nach einem Tag oder 2 Tagen sofort an Krankenhaus kommt und behandelt wird, wird das die Ausbreitung verringern. Ja, steht unterm Bruchstrich. Was sie aber vermehrt, ist, wenn wir, das ist die Übertragung, M, Ratio of Mosquitoes to Population. Ja? Wenn Sie also was machen, dass es weniger Mücken gibt, das ist keine Raketenphysik, wird man sich ja vorstellen, dass es auch weniger Kranke gibt. Zwar nicht linear, aber ist schon wahr. Also da können wir ansetzen. Wir können früh behandeln, wir können zum Beispiel die Mückendichte durch Larvizide verringern. Wir können Bettnetze, A ist die Übertragung von Moskitos zu Menschen, also wir können die unter Bettnetzen schlafen lassen, am besten noch imprägnierte, damit die schon beim Anflug sterben, die Mücken, oder beim Sitzen drauf. Und wir können auch mit Medikamenten hier vorgehen. So, Sie sehen also, das ist die Grundgleichung. Und hier ist übrigens Indoor Spraying, ist auch bei vielen Mücken. Die ruhen meistens nach der Blutmannzahl an der Wand. Da kann man sie auch erwischen. Und dann ist das natürlich die große Hoffnung, aber das hat immer betrogen, bei Malaria zum Beispiel. Dengue, da ächzt jetzt so ein Impfstoff rum. Also die Impfstoffe für die klimasensiblen Krankheiten, die könnte man natürlich wesentlich pushen, diese Produktion und diese Forschung, wird aber Dienst nach Vorschrift, also wie jede andere Krankheit behandelt. Also da gibt es nichts in Sicht, was eben das Übel oder den Schutz sozusagen in der Prävention sehen würde. Hier sehen Sie für die, die sich für solchen Sachen interessieren, hier sehen Sie eine logarithmische Zahl der Dauer in dem Zyklus, den wollte ich Ihnen jetzt nicht auch noch zumuten, in dem Zyklus des Malaria-Erregers. Wie lange dauert das eigentlich, wenn es 1 Grad wärmer wird? Und jetzt nehmen wir uns mal ein Ding vor, zum Beispiel, wie lange dauert das Larven, die Larvenentwicklung in dem Tümpel? Alles, die Larve, der Moskito, die ist so warm wie die Außenwelt. Und die Temperatur hat, das wissen alle Biologen und Biochemiker, einen massiven Einfluss auf die biologischen Prozesse. Das heißt, die gehen also von, bei 15 Grad dauert das viel zu lange, das überleben die gar nicht, aber die gehen dann um eine Größenordnung runter, wenn sie bei 35 Grad ankommen. Ja? Das ist die Vector Survival Rate in der Mücke. Ja? Und das hier ist, muss man auch mal sagen, denen wird es auch irgendwann zu heiß, den Mücken ab 37, 38 Grad, da haben die eine Übersterblichkeit. Also wahnsinniges Auf und Ab und immer in dem Sinne, dass die eine Mücke kann jetzt sogar zweimal übertragen, weil sich der Erreger in dem Leben einer Mücke, was leider nur 15 Tage dauert, können die jetzt aber zweimal sich wieder reproduzieren. Also gewaltiger Einfluss von Temperatur auf die Überträger von Infektionskrankheiten. Und das ist aus dem IPCC-Bericht, da sehen Sie gleich mal die Krankheiten, die ich jetzt hier so behandle, Malaria und Dengue und Tick-Borne, das ist diese frühsommerliche Zecken-Enzephalitis und die Borreliose, das ist so bei uns und das sind so die Hauptschlaglichter im Süden. Aber es gibt noch hier uns, Plague ist auch klimasensibel. So, was können wir machen? Und da gibt es jede Menge Theoretisches, aber sehr wenig Evidenzgetestetes. Es gibt solche Maßnahmen, die ohnehin gut sind, auch wenn es keinen Klimawandel gäbe. Ja? Zum Beispiel alle Larven von Mücken zu beseitigen, das war immer der Traum der Malaria-Kontrolleure. Aber jetzt erst recht. Also es gibt sozusagen Interventionen, die ohnehin gut sind, aber jetzt eine besondere Dringlichkeit bedürfen. Im Klimajargon heißt das No-Regret-Strategies. Also selbst wenn es kein Klima, damals, als sie das geprägt haben, dachten die, es könnte ja vielleicht auch gar kein Klimawandel sein. Und jetzt haben wir all die Millionen in die Malaria-Kontrolle gesteckt, oh Gott. Aber das heißt also, das will man sowieso machen und jetzt mit verstärkter Wucht, zum Beispiel ein Impfstoff gegen Malaria. Ja. Und sehen Sie also, zum Beispiel, aber es gibt welche, die sind klimaspezifisch, zum Beispiel Frühwarnsysteme, ja. Diese Infektionskrankheiten sind so dynamisch, die entwickeln sich wie so ein Film und nicht nur aufgrund des Klimawandels, sondern dann kommt Bewässerung dazu, dann kommen andere Sachen dazu. Das heißt, man muss im Idealfall Systeme haben, die eine Regenzeit oder ein Jahr oder für große politische Planungen vielleicht Jahrzehnte vorausdenken können, wo in meinem Land, im Hochland oder im Tiefland oder im Norden oder im Süden, muss ich eigentlich mit welchem Ausmaß der Klimaverschärfung von Infektionskrankheiten rechnen. Ja? Da gebe ich gleich ein Beispiel zu. Vector Control ist ganz wichtig, weil das mit den Vektors in dem Falle der Krankheiten ja alles beginnt. Was als Allerwichtigste ist, Strengthen Health Services. Wir haben bei Ebola gesehen, Ebola ist normalerweise eine einfach zu behandelnde, nicht zu behandeln, aber eine einfach zu verhindernde Erkrankung, ja, mit einfachen Public Health Maßnahmen. Und da das aber auf Gesundheitsdienste in ehemaligen Bürgerkriegsländern getroffen ist, hat das zu diesem Ausmaß geführt. Also wenn man die Gesundheitsdienste unter ein bestimmtes Niveau fallen lässt, dann ist ganz großes Unheil, auch global, nicht nur wie wir bei Ebola gesehen haben. Das ist also ganz wichtig, dass man einfach nicht vergisst, die brauchen Mikroskope, die brauchen Pfleger, die brauchen Autos, die brauchen Kommunikationssysteme und so weiter. Ne? Vaccine and Drug Development ist eine Sache, hier ist übrigens Global, Regional, National, Local, Individual. Wir haben auch was zu tun, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Global zum Beispiel Vaccine Development. Access to Diagnosis and Treatment for Malaria, das war jetzt zum Beispiel Malaria. Impregnated Bed Nets and Early Warning. Environmental Sanitation. Das ist so durchdekliniert auf die verschiedenen Stakeholder, wie es im Neudeutsch heißt, oder auf die verschiedenen Ebenen. Und so, jetzt schauen wir mal. Ein Kollege aus Umeå hat da mit einer Doktorandin hier eine super Studie gemacht in Singapur. Ist nicht bekannt als jetzt das ärmste Tropenland. Die haben ein größeres Bruttosozialprodukt als wir. Und die haben aber ein Riesenproblem mit Dengue-Kontrolle. Also es gibt Krankheiten, die kann man auch nicht mit allen Mitteln kontrollieren. Ja. Singapur gibt da Unmengen aus und zwar haben die eine Ampel. Wenn keine Gefahr ist, grün, dann machen die ab und zu mal einen Werbespot. Leute, ihr müsst eure Wasserbehälter entleeren und so, sonst gibt es Ärger. Bei Gelb kommen schon die Leute vorbei und sagen, du hast hier einen Blumentopf, der ist aber schnell, wir sind ja in Singapur hier, da gibt es Zucht und Ordnung, der muss aber schnell geleert werden. Und bei Rot, dann kommen also massive Maßnahmen und die kosten natürlich um eine Größenordnung mehr jeweils. Und deshalb waren die darauf aus, zu schauen, kann man das denn vorhersehen? Wir brauchen, allein um zu mobilisieren, brauchen wir 3 Monate, um die ganzen Leute schnell auszubilden, loszuschicken. Könnt ihr Wissenschaftler uns ein Vorwarnsystem geben, dass wir uns rechtzeitig in die Puschen begeben und dann eingreifen? Und diese Doktorandin hat es geschafft. Da hat sie also modelliert, die hat ein Modell aufgestellt aus Temperatur, Feuchtigkeit und dann hat sie es verschnitten mit den Fällen in den letzten 30 Jahren, Singapur ist alles gut, die Datenlage, von Dengue. Und sie war in der Lage, das also so zu modellieren, eine Rückwärtsmodellierung, ja, dass sie also dem Schwarzen, das sind die aktuellen Krankheitszahlen, und das Rote sind die modellierten. Und die Frage war jetzt, wie lange braucht denn, oder was ist die Vorwarnzeit? In diesem Statismus, da heißt das Lag. Lag heißt nichts anderes als die Zwischenzeit zwischen einer Exposition, einem Klimasignal, einem Wettersignal und dem zu erwartenden Gipfel in der Epidemie von Dengue. Ja. Und es war fast zu schön, um wahr zu sein. Er kam genau, die meiste, hier sehen Sie die Temperaturen, hier sehen Sie das Risiko das einer Dengue-Epidemie. Ja. Und Sie sehen, das ist hier fast linear, geht das in die Ruhe. Ja. Da kann man schon als Gesundheitsminister darauf aufbauen. Ähnliche Kurven gab es auch für die Regenmänner und erst recht, wenn man die zusammenführte. Ich will nicht ins Einzelne gehen, aber Frühwarnsysteme sind ganz wichtig, weil man eben bestimmten Fokus, der auch Geld kostet, auf diese Krankheiten zu dieser Zeit in dem Teil meines Landes lenken muss. Dann ist ein Beispiel, da komme ich mal ein bisschen aus der eigenen, das ist Burkina Faso, ja, das, so sieht das aus in den ländlichen Gebieten, das ist eine klassische Malaria-Brutstätte im Sommer und das ist so in der Regenzeit und das ist das in der Trockenzeit und hier brüten die natürlich und dann haben wir ganz schick von Satelliten mit der französischen Raumfahrtgesellschaft haben wir uns kostengünstig 1 Meter mal 1 Meter auflösende Satelliten. Die können jetzt noch nicht die Mücke erkennen, noch nicht, ja. Aber die können erkennen, ob das warm ist, das Wasser, ob da Grünes drin ist, ob das trüb ist. Also so ökologische Rasterfahndung machen die und können unterscheiden, ob, ich muss aufhören, okay. Die können unterscheiden, ob da jetzt die Culex-Mücken, die es bei uns auch gibt, in diesem Tümpel sind oder ob es Malaria-Mücken sind. Und dann muss ein Doktorand von mir, muss da hingehen, Wasserproben gucken und validieren. Also das sind dann ziemlich valide und aussagekräftige Informationen. Wir können sogar sagen, ob da ganz viele Mücken drin sind oder das ist grün oder relativ wenige. Und das ist immer nachgeguckt worden. Und dann haben wir uns jetzt mit diesem sehr teuren biologischen Larvizid auf den Weg gemacht und haben natürlich die Hochrisikotümpel behandelt und konnten dann auch wirklich einen Rückgang der Mückenpopulation und auch der Transmission auf Kinder nachweisen. Das ist ein Beispiel, wie man das machen kann, wenn man weiß, da gibt es eine Dynamik, die wir vorhersehen müssen. Das geht also in einer Regenzeit direkt in die Behandlung rein. Jetzt versuchen wir das auch noch mit Wetterdaten zu verschneiden, dass wir das sozusagen auch längerfristig vorhersehen können. Okay, was sind meine zusammenfassenden Punkte? Gesundheit ist wichtig für die ganze Klimapolitik einmal und zweitens für unsere Motivation. Wir in reichen OECD-Ländern kontrollieren durch unseren Konsumverhalten 60% der Emissionen. Was Sie in den Statistiken immer lesen, das sind die Emissionen, aber die kommen ja von irgendeiner Nachfrage. Ja? Ist es jetzt die Autoindustrie oder bin ich das, der mir ein SUV kaufe? Ja? Wenn Sie das von der Nachfrage sehen, kontrollieren, wenn wir alle total klimagerecht handeln würden, würden 60% der Emissionen ausfallen. Also wir können nicht immer auf die Zement- und auf die Autoindustrie zeigen, da zeigen 3 Finger auf uns zurück. Wir, und das ist eben das Gute an der Gesundheit, dass sie so ein Motivator ist, auch für Sie und mich. Die drei positiven und die vier warnenden Dinge habe ich Ihnen gezeigt, ganz am Anfang. Es gibt jede Menge Pfade, die man gar nicht nachzeichnen kann im Einzelnen, aber ganz wichtig ist bei Infektionskrankheiten sind eben die, die über die nicht klimatisierten Mücken, ja, über die Insekten übertragenen. Wenn Sie aber auch einen Eisverkäufer hier haben, oder sogar in der Schweiz, hat man gesehen auf dem Eis, was da verkauft wird, wenn es 1 Grad wärmer ist, sind mehr Kolibakterien, als wenn es 1 Grad kälter ist. Also es gibt auch direkte Wirkungen der Vermehrung von Bakterien in der Umgebung. Infektionskrankheiten sind ganz wichtig in südlichen Ländern, bei uns aber auch, selbst im hohen Schweden haben wir gesehen. Das Dumme ist, dass die Länder, die größte Bürde haben, auch die geringste Kapazität haben, sich darauf, damit umzugehen. Und das ist also sozusagen eine explosive Mischung. Und da ist noch die wenigste Evidenz, wie Sie gesehen haben. Ja? Die wenigsten Publikationen, die wenigsten Maßnahmen werden evaluiert und so. Die Evidenz ist sketchy und biased away from the needs in the south to the north. Also die meisten, also die Hitzewellen zum Beispiel in Malmö, Stockholm, Kopenhagen, ja, sind ja nicht gerade bekannt für besondere Hitze, Basishitze. Ne? Und nur eine in Delhi, eine Studie in Delhi und eine irgendwo in Brasilien. Also das ist himmelschreiend, wie das ungerecht auf der Welt verteilt ist. Ja. Und jetzt kommt das Summary for Policymakers. Könnte meinen, das hätte ich geschrieben. Warmer temperatures, also die fördern die Transmission. Da müssen Sie sagen, weil Sie sonst Ärger kriegen von Ihren, das ist auch manche, die das verringern. Ja. Hängt von der Krankheit ab, big deal. Ja. Malaria, Dengue, West Nile, Lyme Disease, das ist bei uns, das kommt jetzt zu uns, aber wird kein großes Problem. Hängt von der Region ab, das ist ein Codewort für im Süden, also in tropischen Regionen ist ganz schlimm. Degree of temperature change, klar. And also very likely depending on the extent and effectiveness of additional adaptation. Und da sind natürlich gerade die Länder wieder, die am vulnerabelsten sind. Und das ist nicht von mir, sondern vom neuesten IPCC-Bericht, 1,5 Grad, Summary for Policymakers. Also da ist was dran. Und das ist mein letztes Slide. Wir haben es gerade gehört von der Gina McCarthy. Das, was der Barack sagte, ist immer noch richtig. Und da sind wieder meine vier Kandidaten vom Anfangsbild und damit danke ich Ihnen.